Kapitel 14 – Spätere englische Reformatoren. Während Luther dem deutschen Volk die Bibel erschloss, wurde Tyndale vom Geist Gottes angetrieben, das Gleiche für England zu tun. Wycliffes Bibel war aus dem lateinischen Text, der viele Irrtümer enthielt, übersetzt worden. Sie wurde nie gedruckt und die Kosten eines geschriebenen Exemplars waren so groß, dass nur wenige außer den Reichen oder Adligen sie sich verschaffen konnten, und da sie überdies von der Kirche aufs Schärfste geächtet worden war, hatte sie nur eine verhältnismäßig geringe Verbreitung gehabt. Im Jahre 1516, ein Jahr vor dem Erscheinen der Thesen Luthers, hatte Erasmus seine griechische und lateinische Ausgabe des Neuen Testaments veröffentlicht. Nun wurde das Wort Gottes zum ersten Mal in der Ursprache gedruckt. In diesem Werk wurden viele Irrtümer der früheren Ausgaben berichtigt und der Sinn deutlicher wiedergegeben. Es führte viele der gebildeten Klassen zu einem besseren Verständnis der Wahrheit und gab dem Werk der Reformation neue Triebkraft. Aber den meisten aus dem gewöhnlichen Volk war das Wort Gottes noch immer unzugänglich. Tyndale sollte Wycliffes Werk vollenden und seinen Landsleuten die Bibel geben. Als eifriger Schüler, der ernstlich nach Wahrheit suchte, hat er das Evangelium aus dem griechischen Testament des Erasmus empfangen. Furchtlos predigte er seine Überzeugung und drang darauf, dass alle Lehren mit dem Worte Gottes geprüft werden sollten. Auf die päpstliche Behauptung, dass die Kirche die Bibel gegeben habe und sie allein erklären könne, sagte Tyndale: Wer hat denn den Adler gelehrt, seine Beute zu finden? Derselbe Gott lehrt seine hungrigen Kinder, ihren Vater in seinem Worte zu finden. Nicht ihr habt uns die Schrift gegeben, vielmehr habt ihr sie uns vorenthalten. Ihr seid es, die solche verbrennen, die sie predigen. Ja, ihr würdet die Schriften selbst verbrennen, wenn ihr könntet. Tyndales Predigten machten großen Eindruck. Viele nahmen die Wahrheit an. Aber die Priester waren auf der Hut, und sobald er das Feld verlassen hatte, suchten sie mit ihren Drohungen und Entstellungen sein Werk zu vernichten. Nur zu oft gelang es ihnen. »Was soll ich tun?« rief er aus. »Während ich hier sähe, reißt der Feind dort wieder alles aus, wo ich gerade herkomme. Ich kann nicht überall zugleich sein. Oh, dass die Christen die Heilige Schrift in ihrer Sprache besäßen, so könnten sie den Sophisten selbst widerstehen. Ohne die Bibel ist es unmöglich, die Laien in der Wahrheit zu gründen.« Ein neuer Vorsatz reifte jetzt in ihm. Er sagte: »In Israels eigener Sprache erschollen die Psalmen im Tempel des Herrn, und das Evangelium sollte unter uns nicht reden dürfen in der Sprache Englands. Die Kirche sollte weniger Licht haben jetzt im hohen Mittag als ehemals in den ersten Stunden der Dämmerung. Das Neue Testament muss in der Volkssprache gelesen werden können.« Die Doktoren und Lehrer der Kirche stimmten nicht miteinander überein. Nur durch die Bibel konnte das Volk zur Wahrheit gelangen. Der eine hatte diese Lehre, der andere jene. Ein Gelehrter widersprach dem anderen. Wie sollen wir da das Wahre vom Falschen unterscheiden? Allein durch das Wort Gottes. Nicht lange darauf erklärte ein katholischer Gelehrter, mit dem er sich in einen Streit einließ, dass es besser wäre, ohne das Gesetz Gottes als ohne das Gesetz des Papstes zu sein, worauf Tyndale erwiderte: »Ich trotze dem Papst samt all seinen Gesetzen. Wenn Gott mir das Leben schenkt, so soll in wenig Jahren ein Bauernknecht, der seinen Karren treibt, die Schrift noch besser verstehen als ich.« Der von ihm gehegte Vorsatz, dem Volk die Heilige Schrift in seiner eigenen Sprache zu geben, wurde nun bestärkt und sofort machte er sich an die Arbeit. Durch die Verfolgung aus der Heimat vertrieben, ging er nach London und setzte daselbst eine Zeit lang ungestört seine Arbeiten fort. Wiederum jedoch zwang ihn die Gewalttätigkeit der Päpstlichen zur Flucht. Ganz England schien ihm verschlossen zu sein und er entschloss sich, in Deutschland Unterkunft zu suchen. Hier begann er den Druck des englischen Neuen Testaments. Zweimal wurde das Werk aufgehalten. Wenn es ihm aber verboten wurde, in einer Stadt zu drucken, ging er in eine andere. Schließlich kam er nach Worms, wo Luther wenige Jahre zuvor das Evangelium vor dem Reichstag verteidigt hatte. In jener alten Stadt gab es viele Freunde der Reformation und Tyndale setzte dort sein Werk ohne weitere Hindernisse fort. 3000 Exemplare des Neuen Testaments waren bald vollendet und eine neue Auflage folgte noch im selben Jahr. Mit großem Eifer und unermüdlicher Ausdauer führte er seine Arbeit fort. Obwohl die englischen Behörden ihre Häfen mit der größten Wachsamkeit hüteten, wurde das Wort Gottes auf verschiedene Weise heimlich nach London geschafft und von dort aus über das ganze Land verbreitet. Die Päpstlichen suchten die Wahrheit zu unterdrücken, aber vergebens. Der Bischof von Durham kaufte einmal von einem Buchhändler, der ein Freund Tyndales war, seinen ganzen Vorrat an Bibeln auf, um sie zu vernichten, in der Meinung, dass dadurch das Werk gehindert würde. Aber im Gegenteil, mit dem auf diese Weise gewonnenen Geld wurde das Material zu einer neuen und verbesserten Auflage gekauft, die sonst nicht hätte veröffentlicht werden können. Als Tyndale später zum Gefangenen gemacht wurde, bot man ihm die Freiheit unter der Bedingung an, die Namen derer anzugeben, die ihm geholfen hatten, die Ausgaben für den Druck seiner Bibeln zu bestreiten. Er antwortete, dass der Bischof von Durham mehr getan habe als sonst jemand, denn da dieser für die vorrätigen Bücher einen hohen Preis bezahlt habe, sei er befähigt worden, guten Mutes weiterzuarbeiten. Tyndale wurde in die Hände seiner Feinde verraten und musste viele Monate im Kerker zubringen. Schließlich bezeugte er seinen Glauben mit dem Märtyrertod, aber die von ihm gefertigten Waffen haben andere Streiter befähigt, durch alle Jahrhunderte, sogar bis auf unsere Zeit, den Krieg weiterzuführen. Latimer behauptete von der Kanzel herab die Auffassung, dass die Bibel in der Sprache des Volkes gelesen werden müsse. Der Urheber der Heiligen Schrift, sagte er, ist Gott selbst, und diese Schrift hat einen Anteil an der Macht und Ewigkeit ihres Urhebers. Es gibt weder Könige, Kaiser, Obrigkeiten noch Herrscher, die nicht gebunden wären, seinem heiligen Wort zu gehorchen. Lasst uns keine Nebenwege einschlagen, sondern uns vom Worte Gottes leiten lassen. Lasst uns nicht unseren Vätern nachfolgen und auf das sehen, was sie getan haben, sondern auf das, was sie hätten tun sollen. Barnes und Frith, die treuen Freunde Tyndales, erhoben sich, um die Wahrheit zu verteidigen. Ihnen folgten Gebrüder Ridley und Cranmer. Diese führenden Köpfe in der englischen Reformation waren gebildete Männer, und die meisten von ihnen waren ihres Eifers oder ihrer Frömmigkeit wegen in der römischen Kirche hoch geachtet gewesen. Ihr Widerstand dem Papsttum gegenüber rührte daher, dass sie mit den Irrtümern des Heiligen Stuhles bekannt waren. Ihre Bekanntschaft mit den Geheimnissen Babylons gab ihren Zeugnissen gegen dasselbe umso größere Macht. »Ich muss euch eine seltsame Frage stellen«, sagte Latimer. »Wisst ihr, wer der eifrigste Bischof und Prälat in England ist? Ich sehe, ihr horcht und wartet auf seinen Namen. Ich will ihn nennen, es ist der Teufel. Er entfernt sich nie aus seinem Kirchsprengel. Sucht ihn, wann ihr wollt, er ist immer zu Hause. Er ist stets bei der Arbeit. Ihr werdet ihn nie träge finden, dafür bürge ich euch. Wo der Teufel wohnhaft ist, dort weg mit den Büchern und Kerzen herbei, weg mit den Bibeln und Rosenkränze herbei, weg mit dem Licht des Evangeliums und Wachsstöcke hoch, ja sogar am hellen Mittag. Nieder mit dem Kreuz Christi, es lebe das Fegefeuer, das die Taschen leert. Hinweg mit dem Bekleiden der Nackten, Armen und Lahmen, herbei mit der Verzierung von Bildern und der bunten Schmückung von Stock und Stein. Herbei mit menschlichen Überlieferungen und Gesetzen, nieder mit Gottes Einrichtungen und seinem allerheiligsten Worte. O, dass unsere Prälaten so eifrig wären, die Körner guter Lehre auszustreuen, wie Satan fleißig ist, allerlei Unkraut zu säen. Die unfehlbare Autorität und Macht der Heiligen Schrift als Richtschnur des Glaubens und des Wandels war der große, von diesen Reformatoren aufrecht gehaltene Grundsatz, den auch die Waldenser, Wycliffe, Johann Hus, Luther, Zwingli und ihre Mitarbeiter hochhielten. Sie verwarfen die Anmaßung des Papstes, der Konzilien, der Väter und der Könige, das Gewissen in Religionssachen zu beherrschen. Die Bibel war ihnen Autorität und mit ihren Lehren prüften sie alle Lehrsätze und Ansprüche. Der Glaube an Gott und sein Wort stärkte diese heiligen Männer, als sie ihr Leben auf dem Scheiterhaufen hingaben. Sei guten Mutes, rief Latimer seinem Leidensgefährten im Märtyrertum zu, als die Flammen anfingen, ihre Stimmen zu ersticken. Wir werden heute durch Gottes Gnade ein Licht in England anzünden, das, wie ich hoffe, nie ausgelöscht werden wird. In Schottland war der von Columban und seinen Mitarbeitern ausgestreute Same der Wahrheit nie völlig vernichtet worden. Jahrhundertelang nachdem die Kirchen Englands sich Rom unterworfen hatten, hielten jene in Schottland ihre Freiheit aufrecht. Im 12. Jahrhundert jedoch fasste das Papsttum auch hier Fuß und in keinem Lande hatte es eine unumschränktere Herrschaft ausgeübt als in Schottland. Nirgends war die Finsternis dichter. Dennoch kamen auch Strahlen des Lichts dahin, um das Dunkel zu durchdringen und den kommenden Tag anzukünden. Die mit der Bibel und den Lehren Wycliffs aus England kommenden Lollarden trugen viel dazu bei, die Kenntnis des Evangeliums zu erhalten, und jedes Jahrhundert hatte somit seine Zeugen und Märtyrer. Zu Anfang der großen Reformation erschienen Luthers Schriften, dann Tyndales Neues Testament in englischer Sprache. Unbemerkt von der Priesterherrschaft wanderten diese Boten schweigend über Berge und Täler, fachten überall die Fackel der Wahrheit, die in Schottland nahezu ausgegangen war, zu neuer Flamme an und machten das Werk der Unterdrückung, das Rom 4 Jahrhunderte getrieben hatte, zunichte. Dann gab das Blut der Märtyrer der Bewegung neuen Auftrieb. Die päpstlichen Anführer, die plötzlich zur Erkenntnis der ihrer Sache drohenden Gefahr kamen, brachten etliche der edelsten und gelehrtesten Söhne Schottlands auf den Scheiterhaufen. Sie errichteten aber damit nur eine Kanzel, von der aus die Worte der sterbenden Zeugen im ganzen Lande gehört wurden, die das Herz des Volkes mit einem unerschütterlichen Vorsatz erfüllten, die Fesseln Roms abzustreifen. Hamilton und Wishart, fürstlich nach Geburt und Charakter, gaben mit einer großen Anzahl geringerer Jünger auf dem Scheiterhaufen ihr Leben dahin. Aber aus dem brennenden Scheiterhaufen Wisherts ging einer hervor, den die Flammen nicht zum Schweigen bringen sollten. Einer, der mit Gottes Beistand dem päpstlichen Wesen in Schottland die Sterbeglocke zu läuten bestimmt war. John Knox hatte sich von den Überlieferungen und dem Wunderglauben der Kirche abgewandt, um von den Wahrheiten des Wortes Gottes zu leben. Und Wishart's Lehren hatten seinen Entschluss bestärkt, die Gemeinschaft Roms zu verlassen und sich den verfolgten Reformatoren anzuschließen. Von seinen Gefährten gebeten, das Amt eines Predigers anzunehmen, schreckte er mit Zittern vor dessen Verantwortung zurück und erst nach Tagen der Abgeschiedenheit und eines schmerzlichen Kampfes mit sich selbst willigte er ein. Nachdem er aber die Stellung einmal angenommen hatte, verfolgte er sein Werk mit unbeugsamer Entschlossenheit und unverzagtem Mut sein Leben lang. Dieser unerschrockene Reformator fürchtete sich nicht vor Menschen. Die um ihn her lodernden Feuer des Märtyrertums dienten nur dazu, seinen Eifer umso mehr anzufachen. Ungeachtet des drohend über seinem Haupte schwebenden Henkerballs des Tyrannen behauptete er seine Stellung und teilte nach rechts und nach links kräftige Streiche aus, um den Götzendienst zu zertrümmern. Als er der Königin von Schottland, in deren Gegenwart der Eifer vieler Führer der Protestanten abgenommen hatte, gegenübergestellt wurde, legte John Knox unerschütterlich Zeugnis für die Wahrheit ab. Er konnte durch Schmeichelei nicht gewonnen werden. Er verzagte nicht vor Drohungen. Die Königin beschuldigte ihn der Ketzerei. Sie erklärte, er habe das Volk verleitet, eine vom Staat verbotene Religion anzunehmen und habe auf diese Weise Gottes Gebot, das den Untertanen befehle, ihren Fürsten zu gehorchen, übertreten. Knox antwortete fest: da die richtige Religion weder ihren Ursprung noch ihre Autorität von weltlichen Fürsten, sondern von dem ewigen Gott allein erhielt, so sind die Untertanen nicht gezwungen, ihren Glauben nach dem Geschmack ihrer Fürsten zu richten. Denn oft kommt es vor, dass die Fürsten vor allen anderen in der wahren Religion am allerunwissendsten sind. Hätte aller Same Abrahams die Religion Pharaos angenommen, dessen Untertanen sie lange waren, welche Religion, ich bitte Sie, Madame, würde dann in der Welt gewesen sein? Oder wenn in den Tagen der Apostel alle Menschen die Religion der römischen Kaiser gehabt hätten, welche Religion würde dann auf Erden gewesen sein? Und so, Madame, können Sie sehen, dass Untertanen nicht von der Religion ihrer Fürsten abhängen, wenn ihnen auch geboten wird, ihnen Ehrfurcht zu erzeigen. Da sagte Maria: Ihr legt die Heilige Schrift auf eine Weise aus, sie, die römischen Lehrer, auf eine andere. Wem soll ich glauben und wer soll Richter sein? Sie sollten Gott glauben, der deutlich in seinem Worte spricht, antwortete der Reformator. Und weiter als das Wort lehrt, brauchen sie weder das eine noch das andere zu glauben. Das Wort Gottes ist klar in sich selbst, und wenn irgendeine Stelle dunkel ist, so erklärt der Heilige Geist, der sich nie widerspricht, sie deutlicher an anderen Stellen, so dass kein Zweifel obwalten kann, es sei denn für die, die hartnäckig unwissend sind. Solche Wahrheiten sprach der furchtlose Reformator unter Lebensgefahr vor den Ohren der königlichen Hoheit. Mit demselben unerschrockenen Mut blieb er bei seinem Vorsatz und betete und führte den Krieg des Herrn, bis Schottland vom Papsttum frei war. In England wurde durch die Einführung des Protestantismus als Staatsreligion die Verfolgung vermindert, aber nicht völlig zum Stillstand gebracht. Während man vielen Lehren Roms absagte, wurden nicht wenige seiner Gebräuche beibehalten. Die Oberhoheit des Papstes wurde verworfen, aber an seiner Stelle wurde der Landesfürst als Haupt der Kirche eingesetzt. Der Gottesdienst wich noch immer weit von der Reinheit und Einfachheit des Evangeliums ab. Der große Grundsatz religiöser Freiheit wurde noch nicht verstanden. Wenn auch die schrecklichen Grausamkeiten, die Rom gegen die Ketzerei angewandt hatte, von protestantischen Herrschern nur selten angewandt wurden, so wurde doch das Recht eines jeden, Gott nach den Vorschriften seines eigenen Gewissens zu verehren, nicht anerkannt. Von allen wurde verlangt, die Lehren anzunehmen und die Formen beim Gottesdienst zu beachten, welche die Staatskirche vorschrieb. Andersdenkende erlitten jahrhundertelang mehr oder weniger Verfolgung. Im 17. Jahrhundert wurden Tausende von Predigern aus ihren Ämtern vertrieben. Den Leuten war es bei Strafe schwerer Geldbußen, Gefängnis und Verbannung untersagt, irgendwelche religiösen Versammlungen zu besuchen, die nicht von der Kirche anerkannt waren. Jene treuen Seelen, die sich nicht enthalten konnten, zur Anbetung Gottes zusammenzukommen, waren genötigt, sich in dunklen Gassen, in finsteren Bodenkammern und zu gewissen Jahreszeiten um Mitternacht in den Wäldern zu versammeln. In den schützenden Tiefen des Waldes, dem von Gott selbst erbauten Tempel, kamen jene zerstreuten und verfolgten Kinder des Herrn zusammen, um in Gebet und Lobpreis ihre Herzen auszuschütten. Aber trotz all ihrer Vorsichtsmaßregeln mussten viele um ihres Glaubens willen leiden. Die Gefängnisse waren überfüllt, Familien wurden getrennt, viele nach fremden Ländern verbannt. Doch Gott war mit seinem Volk und die Verfolgung vermochte nicht, dessen Zeugnis zum Schweigen zu bringen. Viele wurden über das Meer nach Amerika vertrieben und legten dort den Grund zu der bürgerlichen und religiösen Freiheit, die das Bollwerk und der Ruhm jenes Landes gewesen ist. Wiederum diente, wie in den Tagen der Apostel, die Verfolgung zur Förderung des Evangeliums. In einem abscheulichen, mit Verworfenen und Verbrechern angefüllten Verlies schien John Bunyan Himmelsluft zu atmen und schrieb dort sein wunderbares Gleichnis von der Reise des Pilgers aus dem Lande des Verderbens nach der Himmelstadt. Mehr als 200 Jahre hatte jene Stimme aus dem Gefängnis zu Bedford mit durchdringender Macht zu den Herzen der Menschen gesprochen. Bunyans Pilgerreise und überschwängliche Gnade für den größten der Sünder haben manchen irrenden Fuß auf den Weg des Lebens geleitet. Baxter, Flavel, Alain und andere Männer von Talent, Bildung und tiefer christlicher Erfahrung erhoben sich zu kühner Verteidigung des Glaubens, der einmal den Heiligen übergeben ist. Das Werk, das diese von den Herrschern dieser Welt verfemten und geächteten Männer vollbrachten, kann nie untergehen. Flavels Brunnenquell des Lebens und Wirkung der Gnade haben Tausende gelehrt, wie sie ihre Seelen Christus anbefehlen könnten. Baxters, der reformierte Pfarrer, hat sich vielen, die eine Wiederbelebung des Werkes Gottes wünschen, als Segen erwiesen. Seine ewige Ruhe der Heiligen hat Erfolg gehabt, indem es Seelen zu der Ruhe führte, die noch für das Volk Gottes vorhanden ist. 100 Jahre später, zu einer Zeit großer Finsternis, erschienen Whitefield und die Gebrüder Wesley als Lichtträger für Gott. Unter der Herrschaft der Staatskirche waren die Engländer in einen Zustand religiösen Verfalls geraten, der sich vom Heidentum nur wenig unterschied. Eine Naturreligion war das bevorzugte Studium der Geistlichkeit und umfasste auch den größten Teil ihrer Theologie. Die höheren Klassen spotteten über Frömmigkeit und brüsteten sich damit, über solche Schwärmerei erhaben zu sein. Die niederen Stände waren in grober Unwissenheit befangen und dem Laster ergeben, während die Kirche weder den Mut noch den Glauben hatte, die Sache der Wahrheit länger zu unterstützen, die in Verfall geraten war. Die von Luther so deutlich gelehrte große Wahrheit von der Rechtfertigung durch den Glauben war nahezu aus den Augen verloren worden und der römische Grundsatz, dass die Seligkeit durch gute Werke erlangt wäre, hatte deren Stelle eingenommen. Whitefield und die beiden Wesleys, die Glieder der Landeskirche waren, suchten aufrichtig nach der Gnade Gottes, die, wie sie gelehrt worden waren, durch ein tugendhaftes Leben und die Beachtung der religiösen Verordnungen erreicht werden könnte. Als Charles Wesley einst erkrankte und den Tod erwartete, wurde er gefragt, worauf er seine Hoffnung auf ein ewiges Leben stütze. Seine Antwort war: Ich habe mich nach Kräften bemüht, Gott zu dienen. Als der Freund, der ihm die Frage stellte, mit seiner Antwort nicht völlig zufrieden zu sein schien, dachte Wesley: Sind meine Bemühungen nicht ein genügender Grund der Hoffnung? Würde er mir diese rauben, so hätte ich nichts anderes, worauf ich vertrauen könnte. Derart war die dichte Finsternis, welche die Kirche umschloss, dass sie die Versöhnung verbarg, Christus seiner Ehre beraubte und den Geist der Menschen von der einzigen Hoffnung auf Seligkeit, dem Blute des gekreuzigten Erlösers, abwandte. Wesley und seine Mitarbeiter kamen zu der Einsicht, dass die wahre Religion ihren Sitz im Herzen habe und dass das Gesetz Gottes sich sowohl auf die Gedanken als auch auf die Worte und Handlungen erstreckt. Überzeugt von der notwendigen Heiligkeit des Herzens und eines rechten Wandels, trachteten sie jetzt ernstlich nach einem neuen Leben. Durch Fleiß und Gebet versuchten sie, das Böse ihres natürlichen Herzens zu überwinden. Sie lebten ein Leben der Selbstverleugnung, Liebe und Demut und beachteten streng und genau jede Maßregel, die ihnen zur Erlangung dessen, was sie am meisten wünschen, jene Heiligkeit, welche die Huld Gottes verschaffen kann, dienlich schien. Aber sie erreichten das vorgesteckte Ziel nicht. Vergebens waren ihre Bemühungen, sich von der Verdammnis der Sünde zu befreien oder ihre Macht zu brechen. Es war derselbe Kampf, den Luther in seiner Zelle in Erfurt durchgemacht hatte, dieselbe Frage, die seine Seele gemartert hatte: Wie mag ein Mensch gerecht sein bei Gott? Hiob 9, Vers 2. Das auf den Altären des Protestantismus nahezu ausgelöschte Feuer der göttlichen Wahrheit sollte von der alten Fackel, welche die böhmischen Christen brennend erhalten hatten, wieder angezündet werden. Nach der Reformation war der Protestantismus in Böhmen von den römischen Horden niedergetreten worden. Alle, welche der Wahrheit nicht entsagen wollten, wurden zur Flucht gezwungen. Etliche dieser Verbannten fanden eine Zuflucht in Sachsen, wo sie den alten Glauben aufrechterhielten. Durch die Nachkommen dieser Christen kam das Licht zu Wesley und seinen Mitarbeitern. Nachdem John und Charles Wesley zum Predigtamt eingesegnet worden waren, wurden sie mit einem Missionsauftrag nach Amerika gesandt. An Bord des Schiffes war eine Gesellschaft mährischer Brüder. Auf der Überfahrt erhoben sich heftige Stürme und John Wesley, da er den Tod vor Augen sah, fühlte, dass er nicht die Gewissheit des Friedens mit Gott hatte. Die mährischen Brüder hingegen bekundeten eine Ruhe und ein Vertrauen, die ihm fremd waren. Er sagte, ich hatte lange zuvor den großen Ernst ihres Benehmens beobachtet. Sie hatten beständig ihre Demut an den Tag gelegt, indem sie für die anderen Reisenden niedrige Dienstleistungen verrichteten, die keiner der Engländer ausführen wollte. Sie hatten dafür keine Bezahlung verlangt, sondern sie ausgeschlagen, indem sie sagten, es wäre gut für ihre stolzen Herzen und ihr Heiland hätte noch mehr für sie getan. Jeder Tag hatte ihnen Gelegenheit geboten, ihre Sanftmut zu zeigen, die durch keine Beleidigung beseitigt werden konnte. Wurden sie gestoßen, geschlagen oder niedergeworfen, so erhoben sie sich wieder und gingen weg. Aber keine Klage wurde in ihrem Munde gefunden. Jetzt sollten sie geprüft werden, ob sie von dem Geist der Furcht ebenso frei waren wie von dem des Stolzes, des Zornes und der Rachsucht. Während des Singens eines Psalms, womit ihr Gottesdienst begann, brach eine Sturzwelle herein, riss das große Segel in Stücke, bedeckte das Schiff und drang über das Deck, als ob die große Tiefe uns bereits verschlungen hätte. Unter den Engländern erhob sich ein furchtbares Angstgeschrei. Die Brüder sangen ruhig weiter. Ich fragte nachher einen von ihnen, waren sie nicht erschrocken? Er antwortete, Gott sei Dank nicht, aber, sagte ich, waren ihre Weiber und Kinder nicht erschrocken? Er erwiderte mild, nein, unsere Weiber und Kinder fürchten sich nicht zu sterben. Nach der Ankunft in Savannah weilte Wesley kurze Zeit bei den mährischen Brüdern und ihr christliches Verhalten machte einen tiefen Eindruck auf ihn. Über einen ihrer Gottesdienste, die in auffallendem Gegensatz zu dem leblosen Formenwesen der Kirche Englands standen, schrieb er, sowohl die große Einfachheit als auch die Feierlichkeit des Ganzen ließen mich die dazwischenliegenden 1700 Jahre beinahe vergessen und versetzten mich in eine Versammlung, wo Form und Staat nicht galten, sondern wo Paulus, der Zeltmacher, oder Petrus, der Fischer, unter Kundgebung des Geistes und der Kraft den Vorsitz hatten. Auf seiner Rückreise nach England gelangte Wesley unter der Belehrung eines mährischen Predigers zu einem klaren Verständnis des biblischen Glaubens. Er wurde überzeugt, dass sein Seelenheil nicht von seinen eigenen Werken abhängt, sondern dass er einzig auf Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt, vertrauen müsse. Auf einer in London abgehaltenen Versammlung der mährischen Brüder wurde eine Aussage Luthers vorgelesen, welche die Veränderung beschrieb, die der Geist Gottes im Herzen des Gläubigen bewirkt. Während Wesley zuhörte, wurde der Glaube in seiner eigenen Seele entzündet. Ich fühlte mein Herz seltsam erwärmt, sagte er. Ich fühlte, dass ich auf Christus und Christus allein vertraute für mein Seelenheil. Und ich erhielt die Versicherung, dass er meine Sünden weggenommen und mich von dem Gesetz der Sünde und des Todes erlöst hatte. Während lange Jahre mühsamen und trostlosen Ringens, Jahre strenger Selbstverleugnung, Schmach und Erniedrigung hatte Wesley unverwandt den einen Vorsatz festgehalten, Gott zu suchen. Nun hat er ihn gefunden und er erfuhr, dass die Gnade, die er durch Beten und Fasten, durch Almosen geben und Selbstverleugnung erlangen wollte, eine Gabe ohne Geld und umsonst war. Als er im Glauben Christi gegründet war, brannte seine ganze Seele mit Verlangen, überall das herrliche Evangelium von der freien Gnade Gottes zu verbreiten. Ich betrachte die ganze Welt als mein Kirchspiel, sagte er, und wo ich in demselben sein mag, erachte ich es als passend, Recht und meine heilige Pflicht, allen, die willens sind, zuzuhören, die frohe Botschaft des Heils zu verkündigen. Er setzte sein strenges, selbstverleugnendes Leben fort, das nun nicht der Grund, sondern die Folge des Glaubens, nicht die Wurzel, sondern die Frucht der Heiligung war. Die Gnade Gottes in Christus ist die Grundlage der Hoffnung des Christen, und diese Gnade zeigt sich im Gehorsam. Wesleys Leben war der Verkündigung jener großen Wahrheiten gewidmet, die er empfangen hatte. Gerechtigkeit durch den Glauben an das versöhnende Blut Christi und die herzerneuernde Macht des Heiligen Geistes, die ihre Frucht bringt in einem Leben, das mit dem Beispiel Christi übereinstimmt. Whitefield und die beiden Wesleys waren durch lange und tiefe persönliche Überzeugung ihres eigenen verlorenen Zustands für ihr Werk vorbereitet worden. Und damit sie imstande wären, als gute Streiter Christi Schwierigkeiten zu erdulden, waren sie der Feuerprobe des Spottes, des Hohnes und der Verfolgung sowohl an der Universität als auch beim Antritt ihres Predigtamtes ausgesetzt gewesen. Sie und einige andere, die mit ihnen übereinstimmten, wurden von ihren gottlosen Mitstudenten verächtlich Methodisten genannt. Ein Name, der gegenwärtig von einer der größten christlichen Gemeinschaften in England und Amerika als ehrenvoll angesehen wird. Als Glieder der anglikanischen Kirche waren sie den Formen ihres Gottesdienstes sehr ergeben. Aber der Herr hatte ihnen in seinem Wort ein höheres Ziel gezeigt. Der Heilige Geist nötigte sie, Christus den Gekreuzigten zu predigen. Die Macht des Höchsten begleitete ihre Arbeit. Tausende wurden überzeugt und wahrhaft bekehrt. Diese Schafe mussten vor den reißenden Wölfen geschützt werden. Wohl hatte Wesley keinen Gedanken daran, eine neue Gemeinschaft zu gründen, doch vereinigte er seine Anhänger in einer sogenannten methodistischen Verbindung. Geheimnisvoll und schwierig war der Widerstand, den diese Prediger von der englischen Staatskirche erfahren mussten. Doch Gott in seiner Weisheit hatte diese Ereignisse gelenkt, und die Reformation in der Kirche selbst zu beginnen. Wäre sie völlig von außen gekommen, so hätte sie dort nicht durchdringen können, wo sie so sehr vonnöten war. Da aber die Erweckungsprediger Kirchenmänner waren und im Bereich der Kirche arbeiteten, wo sie gerade Gelegenheit hatten, fand die Wahrheit Eingang, wo sonst die Türen verschlossen geblieben wären. Einige Geistliche wurden aus ihrem sittlichen Stumpfsinn aufgerüttelt und fingen an, in ihren eigenen Pfarreien eifrig zu predigen. Gemeinden, die durch den Formalismus versteinert waren, wurden lebendig. Zu Wesleys Zeiten, wie in allen Zeitaltern der Kirchengeschichte, vollzogen Männer mit verschiedenen Gaben das ihnen zugewiesene Werk. Sie stimmten nicht in jeden Lehrpunkt der Lehre überein, waren aber alle vom Geist Gottes getrieben und eins in dem alles überragenden Vorhaben, Seelen für Christus zu gewinnen. Die Meinungsverschiedenheiten zwischen Whitefield und den beiden Wesleys drohten sie einmal zu entfremden. Als sie aber in der Schule Christi Sanftmut lernten, wurden sie durch gegenseitige Geduld und christliche Liebe versöhnt. Sie hatten keine Zeit zum Wortstreit, wenn überall Irrtum und Sünde sich breit machten und Sünder dem Verderben entgegengingen. Gottes Diener wandelten auf einem rauen Pfad. Männer von Einfluss und Bildung wandten sich gegen sie. Nach einer Zeit bekundeten viele Geistliche eine ausgesprochene Feindschaft gegen sie und die Türen der Kirchen wurden dem reinen Glauben sowie denen, die ihn verkündigten, verschlossen. Das Verfahren der Geistlichkeit, sie von der Kanzel herab zu verdammen, rief die Mächte der Finsternis, der Unwissenheit und der Ungerechtigkeit hervor. Wieder und wieder entging John Wesley durch ein Wunder der rettenden göttlichen Gnade dem Tode. Wenn die Wut des Pöbels gegen ihn erweckt war und kein Weg des Entrinnens da zu sein schien, trat ein Engel in Menschengestalt an seine Seite, die Menge wich zurück und der Diener Gottes ging unbehelligt von der Stätte der Gefahr. Über seine Errettung vor der Wut des Pöbels bei einem solchen Anlass sagte Wesley: Viele machten Anstrengungen, mich niederzuwerfen, während wir auf einem schlüpfrigen Pfade bergab zur Stadt gingen, da sie richtig urteilten, dass, wenn ich einmal zu Fall gebracht wäre, ich wohl kaum wieder aufstehen würde. Aber ich fiel nicht, glitt nicht einmal im geringsten aus, bis ich gänzlich aus ihren Händen war. Obgleich viele sich Mühe gaben, mich am Kragen oder an meinem Rock zu erfassen, um mich niederzuziehen, konnten sie doch keinen Halt gewinnen. Nur einem gelang es, einen Zipfel meines Rockschoßes festzuhalten, der bald in seiner Hand blieb, während die andere Hälfte, in der sich eine Tasche mit einer Banknote befand, nur halb abgerissen wurde. Ein derber Mensch, unmittelbar hinter mir, holte mehrmals aus, um mich mit dicken Eichenstock zu schlagen. Hätte er mich nur einmal damit auf das Hinterhaupt getroffen, so hätte er sich jede weitere Mühe sparen können. Aber jedes Mal wurde der Schlag abgewendet, ich weiß nicht wie, denn ich konnte mich weder zur rechten noch zur linken bewegen. Ein anderer stürzte durch das Gedränge, erhob seinen Arm zum Schlag, ließ ihn aber plötzlich sinken und streichelte mir den Kopf mit den Worten: Welch weiches Haar er hat! Die allerersten, deren Herzen verwandelt wurden, waren die Gassenhelden, die Anführer des Pöbelhaufens bei allen Anlässen, von denen einer ein Ringkämpfer im Bärengarten war. Wie allmählich bereitet Gott uns auf seinen Willen vor. Vor 2 Jahren streifte ein Stück von einem Ziegelstein meine Schultern. 1 Jahr später traf mich ein Stein zwischen die Augen. Letzten Monat empfing ich einen Schlag und heute Abend 2, einen, ehe wir in die Stadt kamen, und einen, nachdem wir hinausgegangen waren. Doch beide waren wie nichts, denn obgleich mich ein Mann mit aller Gewalt auf die Brust schlug und der andere mit solcher Wucht auf den Mund, dass das Blut sofort hervorströmte, so fühlte ich doch nicht mehr Schmerz von dem einen oder dem anderen der Schläge, als wenn sie mich mit einem Strohhalm berührt hätten. Die Methodisten jener Zeit, das Volk und auch die Prediger, ertrugen Spott und Verfolgung sowohl von Kirchengliedern als auch von den offenbar Gottlosen, die sich durch die falschen Darstellungen jener anstacheln ließen. Sie wurden vor Gerichte gestellt, die freilich nur dem Namen nach solche waren, denn Gerechtigkeit fand sich selten in den Gerichtshöfen jener Zeit. Oft erlitten sie Gewalt von ihren Verfolgern. Pöbelhaufen gingen von Haus zu Haus, zerstörten Hausgeräte und Güter, plünderten, was ihnen gefiel, und misshandelten in roher Weise Männer, Frauen und Kinder. Durch öffentliche Anzeigen wurden alle, die sich am Einwerfen von Fenstern und Plündern der Häuser der Methodisten zu beteiligen wünschten, aufgefordert, sich zu gegebener Stunde an einem bestimmten Ort zu versammeln. Diese offene Verletzung menschlicher wie auch göttlicher Gesetze ließ man ungetadelt zu. Man verfolgte planmäßig die Leute, deren einziger Fehler es war, zu versuchen, den Fuß der Sünder vom Pfad des Verderbens auf den Weg der Heiligkeit zu lenken. John Wesley sagte über die Anschuldigungen gegen ihn und seine Gefährten: Einige machen geltend, dass die Lehren dieser Männer falsch, irrig, schwärmerisch und neu sind, dass man erst kürzlich von ihnen gehört und dass sie Quäkerismus, Schwärmerei und Papsttum seien. Diese ganze Behauptung ist bereits an der Wurzel abgehauen worden, da ausführlich gezeigt wurde, dass jeder Zweig dieser Lehre die deutliche Lehre der Heiligen Schrift ist, wie sie von unserer eigenen Kirche ausgelegt wird und die deshalb nicht falsch oder irrtümlich sein kann, vorausgesetzt, dass die Heilige Schrift wahr ist. Andere geben vor, ihre Lehre ist zu streng, sie machen den Weg zum Himmel zu schmal. Und dies ist in Wahrheit der ursprüngliche Einwand, der eine Zeit lang der einzige war, und liegt heimlich tausend anderen zugrunde, die in verschiedener Gestalt erscheinen. Aber machen sie den Weg himmelwärts schmaler, als unser Herr und seine Apostel ihn machten? Ist ihre Lehre strenger als die der Bibel? Betrachtet nur einige deutliche Bibelstellen. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und vom ganzen Gemüt. Ich sage euch aber, dass die Menschen Rechenschaft geben müssen am Tage des Gerichts von jedem nichtsnutzigen Wort, das sie geredet haben. Ob ihr nun esst oder trinkt oder was ihr auch tut, das tut alles zu Gottes Ehre. Lukas 10, 27, Matthäus 12, 36, 1. Korinther 10, Vers 31. Wenn ihre Lehre strenger ist als dies, so sind sie zu tadeln. Ihr seid aber in eurem Gewissen überzeugt, dass dem nicht so ist. Und wer kann um ein Jota weniger genau sein, ohne das Wort Gottes zu verdrehen? Kann irgendein Haushalter des Geheimnisses Gottes treu erfunden werden, wenn er irgendeinen Teil jenes heiligen Unterpfandes verändert? Nein, er kann nichts umstoßen. Er kann nichts gelinder machen. Er ist gezwungen, allen Menschen zu erklären: Ich darf die Heilige Schrift nicht zu eurem Geschmack herabwürdigen. Ihr müsst euch nach ihr richten oder auf ewig zugrunde gehen. Dies gibt allerdings Veranlassung zu dem volkstümlichen Geschrei: Die Lieblosigkeit dieser Menschen, lieblos sind sie, in welcher Beziehung? Speisen sie nicht die Hungrigen und kleiden die Nackten? Ja, aber das ist nicht die Sache. Es mangelt ihnen nicht hierin, aber sie sind lieblos im Urteil. Sie denken, es könne niemand gerettet werden, außer jenen, die auf dem von ihnen vorgeschriebenen Weg gehen. Das geistliche Sichtum, das sich in England unmittelbar vor Wesleys Zeit bekundet hatte, war in hohem Grade die Folge der gesetzesfeindlichen Lehre. Viele behaupteten, Christus habe das Sittengesetz abgeschafft, die Christen ständen deshalb unter keiner Verpflichtung, es zu beachten, denn ein Gläubiger sei von der Knechtschaft der guten Werke befreit. Andere, obgleich sie die Beständigkeit des Gesetzes zugaben, erklärten es für unnötig, dass die Prediger das Volk zur Beachtung seiner Vorschriften anhielten, da die, welche Gott zum Heil bestimmt habe, durch den unwiderstehlichen Antrieb der göttlichen Gnade zur Frömmigkeit und Tugend angeleitet würden, wogegen diejenigen, die zu ewigen Verdammnis bestimmt seien, nicht die Kraft hätten, dem göttlichen Gesetz Gehorsam zu leisten. Andere, die gleichfalls behaupteten, dass die Auserwählten weder von der Gnade abfallen noch der göttlichen Gunst verlustig gehen könnten, kamen zu der noch schrecklicheren Annahme, dass die bösen Handlungen, die sie begehen, in Wirklichkeit nicht sündhaft seien, noch als Übertretung des göttlichen Gesetzes betrachtet werden könnten, und dass sie folglich keinen Grund hätten, ihre Sünden zu bekennen, noch sich von ihnen durch Buße abzuwenden. Deshalb erklärten sie, dass selbst eine der größten Sünden, die allgemein als eine schreckliche Übertretung des Gesetzes Gottes betrachtet wäre, in Gottes Augen keine Sünde sei, wenn sie von einem seiner Auserwählten begangen werde, da es eins der wesentlichen und auszeichnenden Merkmale der Auserwählten sei, nichts tun zu können, das entweder nicht wohlgefällig vor Gott oder durch das Gesetz verboten ist. Diese ungeheuerlichen Lehren sind wesentlich die gleichen wie die späteren Lehren der beim Volke beliebten Erzieher und Theologen, dass es kein unveränderliches göttliches Gesetz als Richtmaß des Rechtes gebe, sondern dass der Maßstab der Sittlichkeit durch die Gesellschaft selbst bestimmt werde und beständig dem Wechsel unterworfen war. Alle diese Gedanken sind von demselben Geisterfürsten eingegeben, nämlich dem, der selbst unter den sündlosen Bewohnern des Himmels sein Werk anfing und versuchte, die gerechten Einschränkungen des Gesetzes Gottes zu beseitigen. Die Lehre von der göttlichen, unabänderlichen Vorausbestimmung des Menschen hat viele zu einer tatsächlichen Verwerfung des Gesetzes Gottes geführt. Wesley trat den Irrtümern der gesetzesfeindlichen, antinomistischen Lehrer standhaft entgegen und zeigte, dass diese Lehre der Gesetzesverwerfung der Heiligen Schrift zuwiderlief. Und es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. Dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland, welcher will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung. Titus 2,11, 1. Timotheus 2, 3-6. Der Geist Gottes wird in einem reichlichen Maße verliehen, um einen jeglichen zu befähigen, die Heilsmittel zu ergreifen. So erleuchtet Christus, das wahre Licht, alle Menschen, die in diese Welt kommen. Johannes 1, Vers 9. Die Menschen verlieren das Heil durch ihre eigene vorsätzliche Verweigerung der Gabe des Lebens. Als Antwort auf die Behauptung, dass beim Tode Christi die Vorschriften der 10 Gebote mit dem Zeremonialgesetz abgeschafft worden seien, sagte Wesley: Das Sittengesetz, wie es in den 10 Geboten enthalten und von den Propheten eingeschärft worden ist, hat er nicht abgetan. Es war nicht der Zweck seines Kommens, irgendeinen Teil davon abzuschaffen. Es ist dies ein Gesetz, das nie gebrochen werden kann, das feststeht wie der treue Zeuge im Himmel. Dasselbe war von Anbeginn der Welt und wurde nicht auf steinerne Tafeln, sondern in die Herzen aller Menschenkinder geschrieben, als sie aus der Hand des Schöpfers hervorgingen. Und wie sehr auch die einst von Gottes Finger geschriebenen Buchstaben jetzt durch die Sünde verwischt sein mögen, so können sie doch nicht gänzlich ausgetilgt werden, solange uns ein Bewusstsein von Gut und Böse bleibt. Ein jeder Teil dieses Gesetzes muss für alle Menschen und zu allen Zeitaltern in Kraft bleiben, da es nicht von Zeit oder Ort noch von irgendwelchen anderen, dem Wechsel unterworfenen Umständen, sondern von der Natur Gottes und der Natur des Menschen und ihren unveränderlichen Beziehungen zueinander abhängig ist. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Unzweifelhaft meint er hier, in Übereinstimmung mit alledem, was vorangeht und folgt: Ich bin gekommen, es in seiner Vollkommenheit aufzurichten, trotz aller menschlichen Deutungen. Ich bin gekommen, was in ihm dunkel und undeutlich war, in ein volles und klares Licht zu stellen. Ich bin gekommen, die wahre und volle Bedeutung eines jedes Teiles zu erklären, die Länge und Breite und die ganze Tragweite eines jeglichen darin enthaltenen Gebotes, sowie die Höhe und Tiefe, dessen unbegreifliche Reinheit und Geistlichkeit in allen seinen Zweigen zu zeigen. Wesley verkündigte die vollkommene Übereinstimmung zwischen dem Gesetz und dem Evangelium, wenn er sagte, es besteht deshalb die denkbar innigste Verbindung zwischen dem Gesetz und dem Evangelium. Einerseits bahnt das Gesetz beständig den Weg für das Evangelium und weist uns darauf hin. Andererseits führt uns das Evangelium beständig zu einer genaueren Erfüllung des Gesetzes. Das Gesetz zum Beispiel verlangt von uns, Gott und den Nächsten zu lieben und sanftmütig, demütig oder heilig zu sein. Wir fühlen, dass wir hierzu nicht tüchtig sind, ja, dass dies dem Menschen unmöglich ist, aber wir sehen eine Verheißung Gottes, uns diese Liebe zu geben und uns demütig, sanftmütig und heilig zu machen. Wir ergreifen dies Evangelium, diese frohe Botschaft, uns geschieht nach unserem Glauben, und die Gerechtigkeit des Gesetzes wird in uns erfüllt durch den Glauben an Christus Jesus. Die größten Feinde des Evangeliums Christi sind die, welche offen und ausdrücklich das Gesetz richten und übel davon reden, welche die Menschen lehren, das ganze Gesetz, nicht nur eins seiner Gebote, sei es das geringste oder das größte, sondern sämtliche Gebote zu brechen, aufzuheben, zu lösen, seine Verbindlichkeit zu beseitigen. Höchst erstaunlich ist es, dass die, welche sich dieser starken Täuschung ergeben haben, wirklich glauben, Christus dadurch zu ehren, dass sie sein Gesetz umstoßen und wähnen, sein Amt zu verherrlichen, während sie seine Lehre vernichten. Ach, sie ehren ihn gerade wie Judas tat, als er sagte, »Gegrüßet seist du, Rabbi«, und küsste ihn. Wohl mag er ebenso billig zu einem jeglichen von ihnen sagen, »Verrätst du des Menschen Sohn mit einem Kuss?« Irgendeinen Teil seines Gesetzes auf leichtfertige Weise beiseite zu setzen unter dem Vorwand, sein Evangelium zu fördern, ist nichts anderes, als ihn mit einem Kuss zu verraten, von seinem Blute zu reden und seine Krone wegzunehmen. In der Tat kann keiner dieser Anschuldigung entgehen, der den Glauben in einer Weise verkündigt, die direkt oder indirekt dahin führt, irgendeinen Teil des Gehorsams beiseite zu setzen. Keiner, der Christus also predigt, dass dadurch irgendwie selbst das geringste der Gebote Gottes ungültig gemacht oder geschwächt werde. Denen, die darauf bestanden, dass das Predigen des Evangeliums allen Zwecken des Gesetzes entspreche, erwiderte Wesley, dies leugnen wir gänzlich. Es kommt schon dem allerersten Endzweck des Gesetzes nicht nach, nämlich die Menschen von der Sünde zu überführen und die, welche noch immer am Rande der Hölle schlafen, aufzurütteln. Der Apostel Paulus erklärt, durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde, und nicht ehe der Mensch sich der Schuld bewusst ist, wird er wirklich die Notwendigkeit des versöhnenden Blutes Christi fühlen. Wie unser Heiland auch selbst erklärt, die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Es ist deshalb töricht, den Gesunden oder denen, die sich gesund wähnen, einen Arzt aufzudrängen. Sie müssen erst überzeugt sein, dass sie krank sind, sonst werden sie keine Hilfe verlangen. Ebenso töricht ist es, demjenigen Christus anzubieten, dessen Herz noch ganz und unzerbrochen ist. So bemühte sich Wesley, während er das Evangelium von der Gnade Gottes predigte, gleich seinem Herrn das Gesetz herrlich und groß zu machen. Getreu verrichtete er das ihm von Gott anvertraute Werk, und herrlich waren die Folgen, die er sehen durfte. Am Schluss eines langen Lebens von mehr als 80 Jahren, wovon er mehr als ein halbes Jahrhundert als Reiseprediger zubrachte, belief sich die Zahl seiner bekenntlichen Anhänger auf mehr als eine halbe Million Seelen. Doch die Menge, die durch sein Wirken aus dem Verderben und der Entartung der Sünde zu einem höheren und reineren Leben erhoben worden war, und die Zahl derer, die durch seine Lehre eine tiefere und reichere Erfahrung gewonnen hatten, werden wir nicht erfahren, bis die gesamte Familie der Erlösten in das Reich Gottes gesammelt werden wird. Sein Leben bietet jedem Christen eine Lehre von unschätzbarem Wert. Mögen doch der Glaube und die Demut, der unermüdliche Eifer, die Selbstaufopferung und Hingabe dieses Diener Christi in den heutigen Gemeinden widerstrahlen.